Bist du eigentlich am Maloren?
Ja, doch klar. Kennen Sie denn nicht die Mediavistik?
Media was soll ich kennen? Kenn ich nicht. So was gibt's doch gar nicht.
Are you sure about that?
Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge MediaWatt, heute mit Marco und Toni. Und letztere muss einmal ganz kurz durchatmen, weil ich habe jetzt 3 Tage lang nicht schlafen können, weil mir klar war, dass ich diese Anmoderation machen muss.
Ja.
War das für dich auch so schlimm, als du das beim ersten Mal machen musstest?
Schlimmer, als du es dir vorstellen kannst.
Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm.
Nein?
Nee, es war okay. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit... Ja? Ich hatte irgendwie die ganze Zeit Angst, dass ich sowas sage wie, ja, herzlich willkommen, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau oder sowas. Ja.
Ja. Weißt du noch, als ich meine erste Aufnahme gemacht habe und mich bei dir ausgeheult habe, darüber, wie peinlich ich mich fand?
Nein, ich kann mich gar nicht dran erinnern.
Nee, kannst du dich nicht dran erinnern?
Doch, Marco hatte ganz schlechte Laune. Also du hast ja eigentlich immer gute Laune, aber an dem Tag war es ein bisschen zickig. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, was ist los? Und dann habe ich so aus deiner Nase gezogen, aber über den ganzen Tag verteilt.
Ja, weil, was mir sehr, sehr peinlich war.
Weißt du noch, was du da gesagt hast, worüber du dir so einen Kopf gemacht hast?
Nö.
Es ist auch in der Aufnahme, glaube ich, später nicht aufgefallen.
Nee, ja. Das mag sein, ich denke aber trotzdem noch dran. Aber du kannst mich jetzt nachvollziehen, oder?
Ja, total.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, was machen wir heute?
Was machen wir heute? Wir haben heute einen fantastischen Gast.
Ja, einen Gast, der, sagt man Schatten aus der Vergangenheit oder Licht aus der Vergangenheit. Ach, bei ihm sagen wir Licht aus der Vergangenheit. Für mich zumindest. Ja, auf jeden Fall. Für mich zumindest. Denn der ist mir schon in meinem früheren Studium einmal über den Weg gelaufen. Was heißt über den Weg gelaufen? Wir studieren ja beide Geschichte und Germanistik. Und während man in Germanistik ja diese Grundkurse bewältigen muss, muss man in Geschichte das integrierte Proseminar, ich glaube, ich habe das noch nie ganz aussprechen müssen, das IPS, ja, überstehen. Und da habe ich mit unserem Gast zusammen drin gesessen und wir haben es auch beide geschafft.
Was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung, ja.
Danke.
Das war Ironie.
Ich weiß.
Ja, und was war das so für eine Zeit mit euch beiden da? Da könnt ihr später ein bisschen drüber schnacken. Ja, lass mich mal eben die Ironieregler ganz nach unten drehen.
Okay.
Was haben wir vor? Morgen?
Morgen? Wir fahren morgen zusammen nach Münster. Also nicht nur wir beide, sondern wir nehmen auch Shirley und Karin und Elisa und Pat mit. Alles Marsianer, bis auf Pat, der ist ja schon fertig.
Wir begeben uns auf die Reise nach Münster. Auf die Tagung Herrschaftswechsel im Mittelalter, Dynamiken, Hintergründe und Folgen der mediavistischen Hochschulgruppe der Uni Münster. Das Aevum Eo Medium.
Die haben auch eine richtig coole Instagram-Seite. Und ich freue mich wirklich ganz doll auf die Tagung. Wir sind zwar nur einen Tag da, aber ich finde, die haben ein sehr schönes Programm. Mit vielen Themen, die wir auch spannend finden. Wir haben uns, glaube ich, letzte Woche auch schon mal darüber unterhalten. Ne? Und ich freue mich auch ein bisschen darauf zu sehen, wie die das so organisiert haben. Weil, wie gesagt, unsere Stuko steht ja kurz bevor. Und vielleicht kann man da jetzt noch ein bisschen spicken.
Ja, ich würde sagen spicken. Genau. Gucken, wie das aufgezogen ist.
Du könntest ja vielleicht einen von den Veranstaltern mal so anpieksen und fragen, na, wie lief so die Organisationsphase?
Das kann ich tun.
Vielleicht sind wir da beruhigter.
Ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten.
Genau.
Ja. Du hast unsere Stuko schon angesprochen. Wir haben auch heute in dem Zusammenhang einen Gast da. Wollen wir den mal reinholen und aufhören zu quatschen?
Auf jeden Fall.
Ja, machen wir das mal. Ja, und wir dürfen hier einen ganz besonderen Gast begrüßen. Ihr wisst alle, wir befinden uns immer noch in unserem Themenblock zur Stuko, unserem großen Themenblock Making Truth. Und in diesem Zusammenhang begrüßen wir heute Ben Scherer.
Hi.
Und übergebe damit an Antonia.
Ja, für mich ist es richtig cool, dich wiederzusehen. Ich hatte gerade schon erzählt, dass wir beide zusammen das integrierte Pro-Seminar überwältigt haben. Und dann haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren, ne?
Ja, stimmt, wie das oft so ist, ne?
Ja, das stimmt. Du hast also Geschichte im Bachelor studiert und was hast du noch studiert?
Anglistik, ich habe einen doppelten Bachelor gemacht, genau.
Und also einen Zweifach-Bachelor hast du gemacht und dann?
Bin ich nahtlos in den Master of Arts gegangen, auch mit Anglistik und Geschichte.
Okay, Master of Education war nie ein Thema, oder?
Ja, doch, ein Thema war es schon. Also ich habe auch im Bachelor ursprünglich halt dafür studiert, ne, habe meine Praktika gemacht, aber ich habe mich da irgendwie nicht so gefunden und dann war das so eine Bauchentscheidung, einfach in Master of Arts zu gehen und jetzt gehe ich ins dritte Semester und bin immer noch zufrieden. Also
ja, das kann ich sehr gut verstehen. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich mich vom Master of Education Studium so ein bisschen abgewandt habe.
Dann sind wir damit zu dritt.
Ja, auf jeden Fall. Okay, und im Master of Education, nicht Quatsch, im Master of Education, sondern im Master of Arts, hast du da irgendwelche Schwerpunkte gewählt?
Ich war echt so ein bisschen wild unterwegs. Also in der Geschichte war ich teilweise in der Antike und dann viel so antikes, klassisches Griechenland. In der Neuzeit war ich so ein bisschen hauptsächlich im 19. Jahrhundert unterwegs. Und in der Anglistik bin ich dann auch so ein bisschen, wo wir ja heute drüber sprechen, in die Vormoderne beziehungsweise in die englische frühe Neuzeit gegangen mit Shakespeare. Hab da so ein paar Schwerpunkte. Ich versuche immer noch auszuloten, wo genau ich dann landen will später.
Kannst du mir erklären, was du an der Vormoderne so bevorzugst, was dir daran so gut gefällt?
Also ich finde besonders jetzt in Bezug auf England ist es halt einfach eine super spannende Zeit, so das frühneuzeitliche England, da verändert sich gerade einfach viel. Wir haben den Buchdruck, wir haben die Reformation, politisch ändert sich super viel, also sowieso politisch eine sehr prekäre Zeit in England. Da werden wir sicher auch später gleich nochmal im Kontext des Stücks drüber reden. Also das ist ja wirklich, was da so Thronfolge angeht, da ist ja super viel los. Ist einfach sehr spannend, sehr viele Punkte, die man so behandeln kann. Also man muss sich da quasi nicht festlegen auf einen großen Aspekt, der diese Periode dominiert. Und das macht es gerade spannend, finde ich.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das sind ja jetzt vor allem so historische Hintergründe. Kannst du mir auch sagen, was du an der Literatur der Vormoderne jetzt gerade für England eben so spannend findest?
Also ich kann jetzt speziell nur für Shakespeare oder in dem Falle auch Marlowe, also ne, Theaterstücke sprechen, finde ich einfach ein sehr cooles Format. Ich finde es teilweise auch, es catcht mich manchmal, ich finde es sehr witzig, ich lese es sehr gerne. Ich finde es einfach eine sehr coole Art, irgendwie Literatur umzusetzen. So, ich lese es zwar, aber ich weiß auch, es wurde eigentlich aufgeführt und das sind dann quasi noch mehrere Dimensionen, in denen man es dann liest. Und das, es macht mir einfach irgendwie Spaß, ich lese es gerne.
Und dann hast du Anfang, oder ich glaube ja sogar eher Mitte des Jahres, unseren Call for Papers gesehen. Wo hast du den entdeckt?
Ich glaube, Herr Weidler hat uns ursprünglich da im Seminar darauf aufmerksam gemacht. Der ist ja auch am Mars, glaube ich, als Professor tätig und hat dann gesagt, hier diese Studierendentagung, sie sind alle quasi ne, Studierende der Vormoderne im weiteren Sinne und bewerben sie sich doch, wenn sie da Bock drauf haben. Und dann dachte ich auch, ja, wieso nicht.
Und das ist auch nicht deine erste Tagung, für die du dich beworben hast, oder?
Doch, das ist die erste, für die ich mich beworben habe.
Ah, okay. Cool. Aber du hast schon mal an einer teilgenommen oder steht
ich
das
habe, Ich habe eine organisiert.
Du hast eine. Ja, dann weißt du ja, wie es uns gerade geht.
Ja, ich befürchte schon, ja.
Ja, also wir, ich weiß nicht, Marco, du kannst ja auch was dazu sagen, aber ich...
Was soll ich denn dazu sagen? Du bist die Leidtragende.
Ja, also, ich kann nicht mehr schlafen. Wenn es so weitergeht, dann träume ich nachts von... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so eine Vorstellung, wie der Beckmannshof auf einmal Feuer fängt oder ich weiß nicht, wie alles einfach schief geht.
Da kann ich keinen Kommentar zu abgeben. Das könnte polizeilich relevant werden.
Ach stimmt, du bist ja auch
genau,
Vortragender.
Ja, genau, du weißt ja, ich...
Oh Gott.
Ich würde alles tun, um das abzuwenden. Nein, ich freue mich.
Ja, also liebe örtliche Polizei, liebe örtliche Feuerwehr, sollte der Beckmannshof in Flammen aufgehen.
Die Gefährdeansprache ist nicht mehr nötig.
Okay, gut. Ja, nein, hoffentlich wird nichts dergleichen passieren. Du wirst ja auch als Gast auf jeden Fall dabei sein. Wie war das damals für dich, so eine Stuku zu organisieren? Was war das für eine?
Also es war eine Fachtagung wirklich. Ich habe das vom ZFA hier an der RUP habe ich das quasi beruflich, war das einfach Teil meiner Aufgaben, so wofür ich angestellt wurde. Und es war auf jeden Fall eine super coole, interessante Erfahrung. Super viel Arbeit mit Excel-Tabellen und Anmeldung. Das war teilweise so ein bisschen zäh, aber da musste man dann durch, anders funktioniert es nicht. Und der Tag der Tagung war dann halt super, super aufregend. Es hat aber auch alles ganz hervorragend geklappt und danach war ich super happy.
Das gibt mir Hoffnung.
Ja.
Du hast gerade schon gesagt, du hattest beruflich damit zu tun.
Genau.
Was machst du beruflich?
Ich bin hier an der RUP am Zentrum für Fremdsprachenausbildung, wissenschaftliche Hilfskraft. Und ich wurde quasi im Rahmen eines größeren NRW-übergreifenden Projekts zum KI-Lernen da beschäftigt. Dann geht es da am Zentrum für Fremdsprachenausbildung eben entsprechend darum, den Einsatz von KI-Anwendungen im Fremdsprachenunterricht. Und aktuell bin ich gerade dabei, mit meinem Kollegen zusammen einen Beitrag zu verfassen, den wir dann auch veröffentlichen wollen, weil wir haben eine Umfrage gestartet zum Ende des letzten Semesters, wie quasi Sprachlerner an der RUP KI-Werkzeuge benutzen. Und auf Basis dieser Umfrage oder der Auswertung dieser Umfrage wollen wir jetzt eben was veröffentlichen.
Das klingt sehr spannend. Also sag mir da auf jeden Fall Bescheid, wenn es raus ist. Dann habe ich wieder was zu lesen.
Ja, also es ist spannend auf jeden Fall. Es ist eine coole Erfahrung und ich hoffe, dass es bald soweit ist, aber kann auch noch ein bisschen dauern.
Wir drücken die Daumen. Ja, wir haben uns ja jetzt wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Was ist denn so passiert in der Zwischenzeit? Ist, weiß ich nicht, hat sich irgendwas noch entwickelt? Was machst du außerhalb der Uni so?
Spannend, würde ich jetzt sagen, waren diese 5 Jahre vielleicht gar nicht unbedingt. Ich habe halt einfach studiert. Ich habe viel Sport gemacht. Ich habe viel gelesen in der Zeit. Also da ist auf jeden Fall einiges habe ich mich auch so einfach in privaten Interessenbereichen, sage ich mal, weitergebildet, jetzt unabhängig von der Uni. Bin zu Hause ausgezogen, solche Geschichten alles.
Und deine Interessen außerhalb der Uni, die beschränken sich aber auch auf Geschichte und Anglistik oder weiß ich nicht, hast du irgendeinen spannenden Sport, den du ausübst oder so?
Also mein Sport, würde ich sagen, ist nicht spannend. Ich gehe ins Fitnessstudio und werfe da ein paar Gewichte durch die Gegend. Das ist oft unfassbar unspektakulär, aber so was Interessen angeht, ich nehme super viel auf. Also was so lesen oder ich gucke auch gerne Filme, Serien. Ich bin da total... da wie so ein Schwamm. Ich nehme wirklich alles, was mich gerade interessiert, nehme ich dann auch auf.
Hast du dann irgendwelche guten Film- oder Serientipps für uns? Ich habe gefühlt Netflix leer geguckt. Marco, wie ist es bei dir?
Ungefähr genauso. Ich bin gespannt. Was gibt's da?
Oh Gott, das ist ganz schlimm bei mir. Ich bin super schlecht in Tipps. Ich muss mal kurz überlegen, was ich zuletzt geguckt habe. Ich habe einen so einen ganz schlechten Horrorfilm geguckt, den würde ich auch nicht empfehlen. Dann habe ich zum ersten Mal letzten Sonntag Prisoners geguckt mit Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal. Paul Dano spielt auch mit unter anderem, der war sehr cool. Sonst, was Empfehlungen angeht, da bin ich raus. Ich bin nicht super schlecht.
Ja, aber dann werden wir uns das mal notieren. Dann habe ich Freitagabend auch wieder was zu tun.
Lüge, du hast immer was zu tun.
Ja, das stimmt. Ich bin leider chronisch überarbeitet. Ja, wir freuen uns natürlich darauf, dass du als Gast zur Stuko kommst. Aber wir wollen natürlich auch über das Thema sprechen, mit dem du dich bei uns beworben hast. Das hat ja leider nicht geklappt. Aber das heißt ja nicht, dass wir das Thema nicht total interessant fanden. Wir wollen natürlich trotzdem was darüber hören und würden uns freuen, wenn du uns da heute ganz viel drüber erzählst. Und fangen wir an, oder?
Ich freue mich sehr, Ben. Ich habe dein Exposé gelesen mit Interesse und Genuss. Mhm. Und ich würde gerne mehr über dein Thema hören. Worum geht's überhaupt?
Es geht um ein Stück, ein Theaterstück von Christopher Marlowe. Das heißt Edward II auf Englisch. Ich muss immer so ein bisschen switchen. Ich habe es auf Englisch gemacht, das Thema. Ich versuche immer, so gut es geht, auf Deutsch zu übersetzen. Aber ich denke, dass die Zuhörerschaft das auch im Zweifelsfall auch selber hinkriegt. Das ist ein Stück über einen englischen Monarchen. Der hat selber, glaube ich, 1307 bis 1327, ich sage jetzt hoffentlich nichts Falsches, regiert. Also quasi im frühen 14. Jahrhundert in England. Das Stück selber ist aber entstanden um 1591, 1592, also ne, mehr als 250 Jahre später.
Okay, und die Zeit, in der dieses Stück entstanden ist, also ich bin jetzt kein Anglist, ich weiß auch nicht, wie viele Anglisten es unter unseren Zuhörern gibt, ne? Aber vielleicht kannst du es ja so ein bisschen mitnehmen und so ein bisschen den historischen Kontext ausbreiten. Was ist das für eine Zeit, das England dieser Jahrhunderte?
Man spricht quasi ne, heute eigentlich dann über Shakespeares England. Das ist ja so ein bisschen so der große Name, der in diesem Zeitraum quasi immer präsent ist. Wir haben eine Königin zu der Zeit in England, Elisabeth I., die relativ lange regiert, aber nie selber Kinder kriegt, das heißt keine Nachfolger hat. Die Reformation hat 1517 ne, in Deutschland dann. Dann hat Heinrich VIII. Irgendwann da quasi Church of England, also da wurde dann auch ne, reformiert in England. Es gab so eine krasse antikatholische Tendenz in dem Land damals. Es war quasi ne, protestantisch geprägt. Da war einfach auf ganz vielen Ebenen unheimlich viel los. Der Buchdruck ne, wurde eingeführt 1476. Viel hat sich verändert. Ich glaube, demografisch hat sich auch viel verändert. London als Stadt wächst enorm auch schon zu der Zeit. Also.
Und das alles hat auch Auswirkungen auf die Theaterszene?
Ja, auf jeden Fall. Also die Theaterszene ist, ja, situiert man ja zu der Zeit in London. Ne? Man kennt ja das Globe Theater von Shakespeare. Das ist quasi so ein, ich würde sagen, vielleicht ein ganz schöner Ausschnitt der Gesellschaft zu der Zeit. Weil ne, Theater ist ein Raum, wo quasi alle gesellschaftlichen Schichten zusammenkommen, Themen verhandelt werden, die alle gesellschaftlichen Schichten irgendwie betreffen. Deswegen kann man da unheimlich viel über die Epoche lernen, wenn man sich das Theater anguckt. Mhm.
Du hast schon erwähnt, dass es oft Shakespeares England genannt wird. Zu Recht? Was würdest du sagen?
Es ist eine fiese Frage. Also ich würde sagen, vielleicht nicht zu Recht, aber irgendwie schon, weil wir einfach unheimlich viel von der Zeit über Shakespeare wissen, aber es zu der Zeit halt nicht Shakespeares England war. Mhm. Also Shakespeare war einer von vielen. Aber wir haben jetzt unheimlich viel A, Forschung zu Shakespeare und B, einfach super viele Stücke von Shakespeare erhalten. Deswegen ne, kommt das irgendwie so zusammen, dass wir das dann Shakespeares England taufen. Ja.
Und Marlowe hast du, glaube ich, auch schon erwähnt.
Genau.
Das ist jetzt ein Name, wie gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Merkt man jetzt vielleicht an der nächsten Frage, wer ist das überhaupt? Wie steht der in Relation zu Shakespeare vielleicht?
Der ist ein Zeitgenosse Shakespeares. Also die werden im gleichen Jahr geboren, 1564. Ich glaube, er wird in Canterbury geboren. Ist irgendwie Sohn eines Schuhmachers, also so bürgerliche Familie. Stellt sich aber relativ früh als unheimlich intelligenter Typ raus. Studiert dann in Cambridge, erwirbt dann echt sehr respektable Abschlüsse in einem sehr jungen Alter. Ich glaube, beschäftigt sich unter anderem auch viel so mit griechischen Texten. Geht dann nach London und schreibt dann Stücke. Hat ein sehr, sehr bewegtes Leben. Ist auch oft irgendwie so in Kneipenschlägereien und so verwickelt. Also wenn wir mehr über den wüssten, dann wäre das auf jeden Fall ein Typ für einen coolen Film. Es gab auch, ich glaube, zu der Zeit mal das Gerücht, dass er Spion war für die Krone. Das sind aber so Sachen, die nie bestätigt werden können. Also das ist immer so ein bisschen, weil da ist wirklich einfach nicht genug bekannt. Er stirbt dann auch ganz früh, 1593, im Alter von 29 Jahren, auch bei der Kneipenschlägerei. Also
Gott.
Ja. Dementsprechend gibt es von ihm gar nicht so viele Werke. Also ich glaube, Edward II. Ist eins von vier sehr bekannten oder von fünf sehr bekannten Werken von ihm. Also ja, das ist ein bisschen schade.
Ja.
Weil man würde natürlich gerne mehr von so einer interessanten Person irgendwie lesen, aber ich finde immer auch so ein bisschen dieses What-If, das bringt uns dann auch nichts. Ne?
Vielleicht hätte der so ein paar gute Tipps, wie man so eine ordentliche Schlägerei anfängt.
Brauchst du die denn?
Das scheint ja sehr, nein, die brauche ich auf gar keinen Fall, aber es scheint sehr bezeichnet zu sein für sein Leben, wenn er schon dabei gestorben ist.
Ja, ja.
Vielleicht ist er ja dabei gestorben mit dem, was er liebt.
Kann sein, ja. Das erhoffen wir für ihn. Ja.
Okay, ja, und dieser Marlowe, der hat ein ziemlich bewegtes Leben.
Genau.
Weiß nicht, schlägt sich das so irgendwie in seinem Werk nieder? Wie würdest du sein Werk so zusammenfassen? Was sind da so die thematischen Beats, die da so vorkommen?
Also es gibt, wir haben damals, bin an das Thema gekommen, vielleicht so eine kurze Kontextualisierung, über ein Seminar von Herrn Weile, das er zu quasi ausgewählten Stücken von Marlowe angeboten hat. Da haben wir unter anderem Dr. Faustus gelesen. Kennt der Germanist wahrscheinlich aus Goethes Faust.
Auswendig.
Natürlich.
Ja, ich musste tatsächlich in der Schule mal die ersten zwei Seiten auswendig lernen, weil ich mein Buch zweimal vergessen habe.
Oh. Das schädigt nachhaltig, glaube ich.
Ja, ich nachhaltig nicht, weil ich kann sie nicht mehr, aber
das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Nee,
keine Chance, ist nichts mehr da. Aber Dr. Faustus ist eben, ne, das ist quasi so eine gelehrte Person, die über seine Möglichkeiten irgendwie so ein bisschen an Wissen gelangen will, wie man das auch gut aus Goethes Faust halt auch kennt. Da wird so ein bisschen ein Typus etabliert, der sich manchmal in diesen Werken von Marlowe findet. Auf Englisch heißt er Malovian Overreacher, also der malowische, ne, die Person, die quasi zu weit versucht aufzusteigen oder so und dann deshalb scheitert. Dann gibt es auch noch einen persischen, ich glaube, er ist irgendwie Schafhirte oder so, heißt Tamburlaine, will dann König werden. Wird ja auch, das Stück habe ich selber nicht gelesen, deswegen lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, am Ende scheitert er auch. Das ist so ein bisschen so ein Typus, so Personen, die versuchen aufzustreben, aber irgendwie ein bisschen zu weit reichen und deshalb dann fallen am Ende.
Ist das so ein bisschen das Interessante an Marlowe auch?
Auf jeden Fall, ja. Das sind sehr interessante Figuren. Sehr interessante Themen, weil es ja auch immer dann verknüpft ist mit, dass der Mensch quasi in diesem elisabethanischen Weltbild so seinen Platz im Kosmos hat. Und man macht sich dann Gedanken, ne? Will Marlowe damit sagen, dieser Platz ist gar nicht so fixiert, aber am Ende scheitern die Charaktere dann ja trotzdem. Also das ist interessant, ja.
Kommen wir auch auf das Stück zu sprechen, das du in deiner Arbeit behandelt hast, Edward der Zweite. Was ist es da ähnlich oder was macht gerade dieses Stück irgendwie interessant, auch im Kontext der Wahrheitsproduktion?
Also Edward selber ist kein Overreacher. Mhm. Er scheitert am Ende, aber er scheitert so ein bisschen, weil er die Erwartungen, die man so zu der Zeit an einen König stellen würde, nicht erfüllen kann. Unter anderem geht er eine gleichgeschlechtliche Beziehung mit einem seiner Adeligen ein, Gaveston heißt er. Den ernennt er dann aufgrund dieser Beziehung später auch zum Earl of Cornwall, also er kriegt auf jeden Fall irgendeinen Adelstitel. Generell ist Edward sehr generös, was das Ausgeben von Adelstiteln angeht, was auch damals so ein kleiner Kritikpunkt der englischen Thronpolitik war. Und am Ende wird er dann abgesetzt, ist der erste englische Monarch, also der wird historisch auch abgesetzt und in dem Stück wird er eben auch abgesetzt, nach Harold Godwinson, der 1066 eben von Wilhelm dem Eroberer, ne, die Geschichte kennt man, abgesetzt wird. Also der erste nach knapp 300 Jahren.
Mhm. Okay. Und also nochmal die Frage, also hör jetzt mir so ein bisschen die Inhaltsangabe an und ich frage mich, was macht gerade diese Geschichte dann so interessant im Kontext des Tagungsthemas auch, also Wahrheitsproduktion, Making Truth?
Ja, das ist so ein bisschen dieser Aspekt, dass es geht um Herrschaft, es geht um Thronfolge und zu der Zeit war quasi das ja ein sehr debattiertes Thema. Mhm. Wer wird der Nachfolger Elisabeth? Sie hat keine legitimen Nachfolgen. Wie regelt man die Thronfolge? Und im Zuge dessen wurde unheimlich viel Wahrheit konstruiert. Zum Beispiel ihr Nachfolger James der Erste, Jakob der Erste bringt 1603, da ist er glaube ich noch nicht englischer König, Basilikon Doron heißt das königliche Geschenk, ein Werk raus, wo er so versucht, seine Rolle als Monarch zu legitimieren. Generell geht es viel darum, sich als Monarch zu legitimieren und quasi Wahrheit so zu konstruieren, dass man als Monarch legitim ist, dass der Anspruch an den Thron legitim ist. Das wird dann natürlich immer an religiöse Vorstellungen verknüpft. Ne? Bin ich von Gott ernannt und so weiter und so fort.
Okay. Und wie schreibt sich Marlowe mit seinem Stück da in diesen Diskurs ein?
Ja, das war so das Hauptthema eigentlich meiner Arbeit. Das macht es vielleicht nicht in ein, zwei Sätzen zu beantworten, weil es schon sehr komplex ist.
Du darfst auch gerne ausführlich antworten.
Ja, ja.
Ich versuche meinem Argument so ein bisschen zu folgen. Also wir haben einerseits diesen Aspekt, dass er zeigt, dass ein Monarch abgesetzt werden kann. Das passiert in dem Stück, dass ein Monarch nicht immer perfekt ist. Was ja so ein bisschen im Gegensatz dazu steht, dass der Monarch ja eigentlich von Gott ernannt sein soll. Oft wird so ein bisschen dieser verlängerte Arm von Gott, der Monarch als weltliche Manifestation des göttlichen Willens quasi. Deswegen müsste er ja eigentlich perfekt sein. Aber der Edward in dem Stück ist es halt eben nicht. Das ist so ein bisschen prekär. Andererseits kommt danach ein Monarch auf den Thron. Es ist sein Sohn, Edward III. Der ist viel besser und der regiert dann auch eben wieder 50 Jahre. Also das ist jetzt keine Kritik an dem monarchischen System per se, sondern vielleicht an dieser einzelnen Person. Aber dann ist die Frage, warum schreibt man über diese Person ausgerechnet?
Ja, wieso?
Das konnte ich auch nicht beantworten. Ich glaube, das kann auch keiner beantworten. Mhm. Es ist auf jeden Fall, ich habe in meiner Arbeit gesagt, es ist nicht subversiv oder nicht explizit subversiv, es ist auf jeden Fall ein bisschen provokativ, diesen Charakter extra zu wählen. Es gibt von Shakespeare auch ein Stück, Richard II, also Richard II, das quasi, ja, so der intellektuelle große Bruder von Edward II, also da gibt es auch viele Einflüsse zwischen den beiden Stücken. Das wird oft gewählt als quasi Stück, das so ein bisschen vorhersagt, dass 1649 in England die Monarchie abgesetzt wird für einen gewissen Zeitraum. Also das ist quasi so ein bisschen, ne, zeigt, es gibt dieses politische Klima, einen Monarchen abzusetzen. Inwiefern Marlowe sich da jetzt einreiht, ist nicht leicht zu beantworten oder ich kann es vielleicht auch nicht beantworten.
Okay, gut, das ist ja auch gar nicht immer der Anspruch, ne, in so Arbeiten. Ja. Also ist durchaus offen für Anschlussfragen oder wenn sich jemand anderes dieses Thema nochmal zur Brust nehmen will, wer weiß.
Ist auf jeden Fall viel zu holen noch. Ne?
Ja. Zu deiner Arbeit, ich habe im Exposé gelesen, du hast auch einen theoretischen Unterbau, ne? Also
richtig,
du erwähnst da Kantorowitsch.
Ja.
Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Von dem habe ich schon mal gehört, die Theorie von den zwei Körpern des Königs.
Richtig, genau.
Ich habe so eine vage Idee, was das ist. Ja, aber weiß nicht, kannst du uns da noch ein bisschen tiefer mit reinnehmen?
Also
worum geht's da?
Viel weiter als eine vage Zusammenfassung wird es bei mir auch nicht werden. Aber, okay. Der König hat quasi zwei Körper, beziehungsweise ich sage vielleicht erstmal Ernst Kantorowitsch, das Werk kommt 1957, wird es erst veröffentlicht. Ich meine, gebürtig ist er Deutscher, wandert dann quasi Zuge der NS-Machtübernahme irgendwann in die USA aus und deswegen ist das Werk auch ursprünglich auf Englisch publiziert, meine ich. Er sagt, dass ein König zu der Zeit, also quasi im öffentlich-rechtlichen Jargon, zwei Körper hat. Der eine ist der natürliche Körper, der stirbt. Der andere ist der politische Körper, der überdauert. The king is dead, long live the king und so weiter und so fort. Also es gibt quasi einen nahtlosen Übergang von einem König zum nächsten, wo der politische Körper von dem natürlichen Körper des toten Vorgängers zum natürlichen Körper des lebenden Nachfolgers überwandert.
Das leuchtet mir durchaus ein. Und was leistet das für das Verständnis von dem Stück Edward II?
Man sieht so ein bisschen, dass Marlowe auf jeden Fall, also dass er die Idee kennt, dass er mit der Idee spielt. Es gibt so ein bisschen die Theorie, dass der politische Körper und der natürliche Körper sind zur Regierungszeit des Königs, sind die vereint, die sind eine Einheit. Ne? In dem Fall in Edward II manifestiert sich diese Einheit und das führt dann dazu, dass er auch physisch zum Beispiel so ein paar, ich sag mal, übermenschliche Attribute hat. Also es wird in einem Stück geschrieben, er kann mehr überdauern als ein normaler Mensch und so weiter und so fort. Also dass quasi der politische Körper, der in seinem natürlichen Körper sitzt, ihm Superkräfte verleiht. Das zum Beispiel so ein bisschen. Mhm. Aber es geht noch weiter in der Diskussion, weil quasi dadurch, dass er stirbt, wird ja der politische von dem natürlichen Körper getrennt, was in der theoretischen Konstruktion von Kantorowicz gar nicht möglich ist oder nicht möglich sein sollte. Das ist auch wieder so ein bisschen, funktioniert diese Theorie überhaupt übergreifend für den Zeitraum? Und was ganz witzig ist, ich habe gerade 1649 angesprochen, der regierende König Charles I. wird hingerichtet. In der Anklageschrift steht, glaube ich, dass er von seinem, also der Ankläger in dieser Anklageschrift ist er selbst als politischer Körper, der den natürlichen Körper zum Tode verurteilt. Mhm. Also man kann diese Theorie auch so ein bisschen drehen, wie es passt. Ne? Das ist nicht in Stein gemeißelt.
Was sagt denn der Maurer über das Königtum im Allgemeinen? Also was ist das für eine Institution? Was ist ihre Rolle?
Jetzt kommt wieder dieses schwer zu sagen. Mhm. Besonders ne, vor dem Hintergrund, dass man ja auch mal vermutet hat, dass er quasi Spion für die regierende Königin war. Also meine Theorie ist so ein bisschen, dass er gar nicht das Thema an sich touchieren will, sondern dass er das einfach nur in den Raum wirft, damit er ein Thema hat, was die Leute interessiert. Dass er selbst, er muss natürlich auch vorsichtig sein. Ne? Mhm. Gut, am Ende muss er nicht mehr vorsichtig sein. Das Stück wird gedruckt, als er schon tot ist. Aber theoretisch, ne, bei Shakespeare war es so, er musste vorsichtig sein, wen er auftreten lässt. Shakespeare beispielsweise in Heinrich dem Achten, das ist auch ein spätes Stück von ihm, lässt er die Königin Elisabeth kurz auftreten als Kind. Das ist super prekär, er muss total vorsichtig sein, was er sagt, ne, weil meine politische Verfolgung, das war zu der Zeit natürlich eine Möglichkeit. Ne? Deswegen halte ich es für unwahrscheinlich, dass Marlowe sich da öffentlich positionieren will. Mhm. Aber dieses gewisse Provozieren oder einfach ein spannendes Thema daraus machen, ich denke, das ist vielleicht eher seine Intention. Mhm.
Gut, jetzt kommt noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen schwer zu beantworten ist, aber die mich interessiert und vielleicht gibt es ja eine Antwort drauf. In diesem, ohne dass Marlowe jetzt vielleicht einen Anspruch darauf erhoben hat, in diese Wahrheitsproduktion über Königtum, über Erbfolge, hat Marlowe da einen Beitrag geleistet? Wie sieht der aus? Kann man den irgendwie messen?
Also ich finde das eine sehr gute Frage. Ich finde schon, dass man den Beitrag messen kann, weil was er macht, ist, er gibt uns wie so ein Screenshot, ne, eine Aufnahme der politischen Positionen, die zu der Zeit überhaupt existieren in Bezug auf Königtum. Also er lässt auch verschiedene Charaktere auftreten, die man so verschiedenen Lagern so ein bisschen zuordnen kann. Ne? Wir haben einen, der so ein bisschen diese Machiavelli-Strategien, Mortimer Junior heißt er in dem Stück, der im Übrigen auch wieder diesem Typus des Overreachers so ein bisschen zuzuordnen ist, weil er am Ende eben auch scheitert. Also er stellt quasi unfassbar viele so politische Lager dar, wo man anmerken muss, dass die quasi diese Lager, die eben dieses göttlich ernannte Königstum in Frage stellen, sind natürlich deutlich in der Minderheit so, aber die gibt's trotzdem und die stellt er auch dar und dadurch sagt er uns unheimlich viel darüber, was das politische Klima so ist zu der Zeit, wo er diese Stücke schreibt.
Ich würde gerne noch eine diese Frage stellen, wenn mir das erlaubt ist.
Das sind die Besten.
Heute hast du es aber.
Wenn du dazu gezwungen bist, und das bist du ja jetzt in gewisser Hinsicht, wie würdest du das so in aller Kürze zusammenfassen, welche Rolle Wahrheit in Marlowes Edward II. Eine Rolle spielt?
Ich glaube, er zeigt, dass das, was wir als Wahrheit oder das, was wir zu der Zeit als wahr interpretieren, zum Beispiel, dass alle an Gott geglaubt haben, dass alle an ein göttlich geführtes Königstum geglaubt haben, dass alle quasi an Gleichgeschlecht oder an heterosexuelle Beziehungen quasi gedacht haben, zeigt er, dass das eben nicht die Wahrheit dieser Zeit war, sondern dass es quasi Diskurse gibt, die weit darüber hinausgehen und dass es teilweise nicht nur Diskurse, sondern Praktiken auch sind. Das heißt, er hilft uns ein bisschen mehr zu konstruieren, was vielleicht Wahrheit zu der Zeit war, aber er zeigt halt auch einfach auf so ein bisschen, ne, besonders aus dieser historischen Perspektive, dass da einfach viel mehr ist als das, was wir so über die Zeit lesen.
Okay, vielen Dank. Kommen so langsam zum Ende. Noch eine Frage stellen, nämlich, was sollten die Hörerinnen unbedingt aus dieser Folge mitnehmen?
Ja, das Offensichtliche ist vielleicht, wenn Sie Shakespeare toll finden, auch mal zum Marlowe zu greifen. Aber ich glaube, das ist nicht das, was ich sagen möchte, sondern vielleicht eher, dass besonders an diesem Thema, ne, Stücke von Marlowe, Stücke von Shakespeare, Behandlung der englischen frühen Neuzeit, besonders deutlich wird, wie unfassbar viel Geschichte man anhand von solchen literarischen Werken, in dem Fall halt Theaterstücken, konstruieren kann und dass das unfassbar wertvolle Quellen sind, um mehr über die Zeit zu lernen und auch so ein gewisses Stück halt einfach darin einzutauchen, wenn man es spannend findet.
Ben, vielen Dank, dass du da warst.
Ich habe mich sehr gefreut, dich wiederzusehen.
Ich mich auch.
Danke, dass du da warst.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Boah, das war doch richtig gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.